Herzlich willkommen zu Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Neben mir sitzt Paulina, ich bin Pascal, wir haben zusammen die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute haben wir Folge 22 dabei, wo es im ersten Teil um, wie soll ich sagen, Beziehung und Organisation geht und auch um ein neues Brand Partnership, was ich sehr inspirierend finde. Und im zweiten Teil reden wir mit Lukas Heining, Gründer von Pro&Me, einer Vertical Video Agentur, über State of TikTok, was Marken machen müssen, um organisch zu wachsen. Viel Spaß! Hallihallo Paulina!
Hallo Pascal, wie geht es dir? Was hast du für ein Thema mitgebracht?
Also, heute dachte ich mir, ich drop mal die Big News von meinem On-Partnership. Das klingt so, das klingt so wild, aber es ist ja auch richtig wild. Also,
das war ein richtig weirder Sound, aber ja.
Sound of the Police, oder nicht?
Ja, stimmt.
Ist nicht ein Song, daran erinnert mich das. Genau, also das ist, ich habe ja diesen kleinen Marathon-Account auf TikTok.
Und klein, mit 200.000 FollowerInnen.
Ja, genau, und der hat dazu geführt, dass mich On jetzt angefragt hat, weil ich mich ja gerade für den Berlin-Marathon vorbereite. Und ich finde es nämlich cool, ich will es hier gar nicht flexen, es geht jetzt gar nicht um mich, sondern ich will eher teilen, was On da macht, weil ich finde das schon sehr progressiv.
Also darfst du das schon teilen?
Ja, ist eine gute Frage.
Vielleicht heben wir uns das auf. Und du fragst erstmal nochmal nach. Ich finde es total geil.
Ja.
Und ich finde es richtig geil, wenn wir es auch jetzt so anteasern.
Ja.
Und dann fragst du einfach mal nach.
Ja. Ich glaube, ich kann das schon erzählen.
Okay,
gut. Ja, ich kann schon erzählen, weil das ist okay. Also David, ansonsten ruf mich an und dann nehmen wir das wieder raus. Also vielen, vielen Dank für die Anfrage. Ist richtig cool. Also im Endeffekt Berlin-Marathon. On hat eine Handvoll von Creatorinnen rausgesucht und begleitet die auf dieser Reise. So, und es ist nämlich so cool, weil es nicht einfach ist, hey, okay, wir schicken dir unsere Sachen und lauf mal los. Ne? Das ist auch ein Teil davon. Aber es gibt ein Trainingscamp, es gibt einen Headcoach, ich habe einen eigenen Marathonplan dadurch, ich kriege Zugang zu Physio, wir haben Education Sessions. Das ist wirklich so komplettes A-Z-Paket, wo man als wo die Marke den Athleten oder die Athletin begleitet und eben unterstützt, so das nächste Level zu erreichen. Ich finde, genau das ist so die Kraft, die Marken haben und die Marken ausüben müssen. Und ich bin da so begeistert von, dass ich halt natürlich weit über das, was ich da vertraglich vereinbart habe, erzählen werde, wie hier in diesem Podcast, weil es einfach Spaß ist und weil ich so stolz bin und mich so unterstützt fühle. Ne? Und ich finde, das ist eine tolle Inspiration für ganz
richtig
viele Marken.
Geil. Richtig geil.
Ja, was ist dein Mitbringsel?
Interessant, weil du hast was sehr, sehr Businessorientiertes mitgebracht. Ich habe was sehr Privates mitgebracht.
Ja.
Wie die meisten HörerInnen ja wissen, sind Pascal und ich nicht nur beruflich verbandelt, sondern auch privat.
Mhm.
Und ich war auf einem Business-Trip nach Düsseldorf und mir ist aufgefallen, ich habe es auch schon mit dir geteilt, aber ich wollte es auch nochmal mit den HörerInnen teilen, weil wir immer gesagt haben, hey, wir haben eben einen persönlichen Teil am Anfang. Ich habe das Gefühl, die letzten Male waren wir immer sehr business-fokussiert, auch im ersten Teil. Deswegen habe ich
mir
überlegt,
total.
Hey,
ja, bring
irgendwie was Persönliches mit.
Ja.
Und zwar machen wir wirklich eigentlich sehr viel zusammen und auch sehr viele Business-Trips irgendwie zusammen, weil wir auch immer oft irgendwie auf den gleichen Events eingeladen sind natürlich. Und ich war jetzt aber alleine auf einem TikTok-Event, was auch sehr irgendwie exklusiv und mega geil von TikTok, also Shoutout auf jeden Fall nochmal, organisiert war. Und dementsprechend bin ich alleine nach Düsseldorf gefahren. Und mir ist aufgefallen, dadurch, dass du halt einfach, du bist ein sehr, sehr organisierter Mensch, was ich sehr wertschätze, weil ich bin's nicht. Und mir ist aufgefallen, dass ganz oft, wenn wir zusammen reisen, so die ganze Orga und die ganze Verantwortung bei dir liegt. Und ich bin so ein bisschen daneben und watschel hinterher und bin so, Girls, just wanna have fun. Yay, Party. Zug, weiß ich nicht, wo der fährt, weiß ich nicht, wann der fährt. Koffer zu spät gepackt. Und mir ist aufgefallen, dass ich so nervös war, also A, alleine auf ein Event zu gehen, B, alleine den Zug zu nehmen. Ich war überall eine Viertelstunde zu früh, mit dir bin ich überall immer eine Viertelstunde zu spät, weil du mir einfach so eine krasse Sicherheit gibst. Ich bin so, bist du mein Rock, ich bin so Pascal
Regenschirm. Das scheint ja gar nicht zu funktionieren dann.
Du bist halt einfach mein Terminplaner, du bist eigentlich mein PA.
Ja.
Und wir hatten ja sowieso auch schon mal darüber gesprochen, dass es Sinn macht, einfach aus zeitlichen und auch Businessgründen sich aufzuteilen. Und ja, mir hat das total irgendwo Spaß gemacht und es war nochmal so eine Challenge, so eine Reise alleine anzutreten. Ich war in einem geilen Hotel, ich wollte morgens in die Sauna, habe ich da nicht geschafft, weil ich abends ein bisschen was getrunken hatte und wollte doch ein bisschen mehr ausschlafen. Aber also diese ganze Orga alleine zu machen, ich habe mich so erwachsen gefühlt und sehr independent. Und ich glaube, das tut uns mal ganz gut. Hört sich so an, als hätten wir jetzt irgendwelche Probleme oder so, so ist das gar nicht. Aber ich glaube, wenn man immer sehr viel zusammen macht, dann rutscht man da in gewisse Dynamiken. Und ich glaube, mir hilft das sehr, da mal auszubrechen und ich glaube, dir wird es ja auch mal helfen, wenn ich da vielleicht mal ein bisschen mehr Accountability zeige und vielleicht auch mal raussuche, von welchem Gleis unser Zug abfährt.
Ja, Geil, also super spannend. Also ich könnte das unendlich lange drüber reden, aber ich weiß, du musst noch weiter.
Ich habe einen Lunchtermin, ne? Ja, tatsächlich.
Du musst noch weiter. Ja. Vielleicht ein kurzer Gedanke, weil es ist halt schon dann oft so, dass ich auch so eine Neurose entwickle, ne? Also dann natürlich genervt bin, weil ich das Gefühl habe, okay, ich bin für das alles verantwortlich. Ja. Ne? Das hat sich so eingegroovt. Das ist an sich ja voll schön, ne? Für jemand andere Verantwortung zu übernehmen. Aber dann kennt das jeder, dass man sich halt irgendwann immer wieder an den gleichen Sachen aneckt. Ne? Weil ich habe das Gefühl, okay, hey, wir müssen los. Hallo Paulina, wir müssen los. Hallo Paulina, wir müssen los. Ne? Und ich glaube, das ist voll die schöne Erkenntnis, dort auch einfach mal die Verantwortung zu shiften, ne? Und mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. So, ja. Ich fände es auch mal geil, wenn du dann, wir können uns abwechseln. Mal mache ich eine Reise, mal machst du eine Reise.
Im Urlaub haben wir das ja gemacht.
Das war so gut, nämlich.
Und ich,
das war
bin,
so gut.
Ich bin gar nicht so schlecht im Organisieren, Alter.
Nein,
ich
überhaupt nicht.
Die Highlights rausgepackt, Alter. Wir waren in so einer kranken Grotte.
Das war so krank. Und für mich war das, genau, für mich war das ein bisschen wie Disneyland, weil ich sonst immer denke, okay, ich muss alles.
Du mir hinterher,
ja, ich muss, ja, genau, das war richtig geil. Also, das ist eine tolle Inspiration. Switch nochmal vielleicht mal rollen. Okay. Viel Spaß beim zweiten Teil.
Yes, let's go.
Heute haben wir Lukas Heining bei uns, Co-Founder von Pro&Me. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Woo. Geil, dass du am Start bist. Wir freuen uns richtig. Ich glaube, das wird eine gute Session.
I hope so.
Sehr gute Session.
No pressure.
No pressure.
Sag mal kurz, also es kann eigentlich nicht sein, dass man dich und dass man euch nicht kennt. Falls dem aber so sein sollte, was machst du, was macht ihr bei Pro&Me?
Ich will nicht so viele Vorschusslorbeeren. Das erhöht den Pressure noch mehr. Also, wir bei Pro&Me machen Short-Form-Vertical-Video-Marketing als Full-Service-Agentur und haben einen sehr, sehr starken Fokus auf TikTok. Also wir bringen am Ende des Tages Brand-Accounts auf TikTok, machen Always-On-Accounts, machen Influencer-Kampagnen, Paid-Social-Maßnahmen auf TikTok und alles rund darum, Community-Management, alles, was dazu gehört.
Die ganze Klaviatur.
Die ganze Klaviatur, ja.
Und wir waren richtig früh im Game, glaube ich, 2019 meintest du eben, da wo die Welle so losging, oder?
Genau, wir haben 2019 damit gestartet. So, ist eigentlich eine ganz lustige Story. Wir haben aus den USA so ein bisschen mitbekommen, okay, ByteDance hat Musical.ly gekauft, das wird jetzt zu TikTok umbenannt, die haben vor, die Plattform umzubauen. Ich glaube tatsächlich, der Auslöser war ein OMR-Artikel darüber. Und dann haben wir gedacht, probieren wir einfach mal aus. Wir waren in Frankfurt mit einem Kunden von uns essen. Wir haben damals vorher auch viel Instagram gemacht und wir haben Ticketing-Marketing für Veranstaltungen viel gemacht, weil das so ein bisschen der Background von Sven, meinem Co-Founder, und mir ist. Und wir waren mit einem unserer Kunden, einem Comedian, Martin Schneider, in Frankfurt essen, für den wir damals unter anderem so Ticketing-Ads gemacht haben. Und wir haben einfach mal ein Video aufgenommen, random, beim Abendessen, haben das auf TikTok hochgeladen. Es war super easy, ne? Kein Skript, kein gar nichts, einfach kurz in die Kamera geredet und sind dann zurück ins Office gefahren. Das war von der Frankfurter Innenstadt so eine Viertelstunde. Und als wir im Office angekommen sind, habe ich mein Handy geöffnet und das Video hatte irgendwie 100.000 Views nach 15 Minuten. Und wir waren halt damals nur Instagram gewohnt. So. Und es war so mindblowing. Und das war eigentlich der Auslöser, dass wir 2019 dann gesagt haben, hey, irgendwie TikTok ist super spannend, lass uns da mehr machen. Und es hat dann aber noch ein bisschen gedauert, bis es auch businesstechnisch interessant wurde, weil damals war es halt einfach, wenn du da zum Kunden gegangen bist und gesagt, lass mal TikTok machen, dann haben die alle gesagt, das ist TikTok.
Geil.
Krass, toll, Journey. Ja, da freue ich mich. Das wird ja der Hauptteil unseres Austauschs gleich werden. Da reinzugehen, freue ich mich richtig drauf. Wir haben vorher noch unsere Überraschungsfrage zu Paulina. Wie ging nochmal der Jingle? Ja, kannst du nochmal kurz raushauen?
Das ist das Daddy Das Social Media Podcast mit den News. Wie geht denn nochmal der Sound von der Tagesschau?
Das ist das erste deutsche Fernsehen.
Ja, danke. Ich verwechsel immer Tatort und Tagesschau.
Ey, du kannst auch einen Remix machen. Tatortschau, ganz klar.
Ja, wir wollten eigentlich den Sound von der Tagesschau einblenden im Podcast und Copyright. Dann quasi die News. Who cares? Tagesschau freut sich doch, wenn wir sie hier promoten.
Endlich mal Reichweite für
Tagesschau.
Also bitte.
Ey, wir sind ja im Kotti, hier gibt es keine Regeln und Gesetze.
Hier gibt es auch keine Tagesschau.
Wild West, ja.
Genau. Also, das ist das erste das Social Media Podcast mit den Social Media News. Okay, das ist geil.
Also, was wir gerade mitbekommen, ist, dass Reddit einen kleinen Hype erlebt. Auf der einen Seite gibt es relativ viele Events von der Plattform selber, wo wir als Agenturen eingeladen werden, wo Marken eingeladen werden. Und auf der anderen Seite gibt es ja diesen, sag mal, OpenAI-Case, wo rauskam, dass 4 oder 5% der ganzen, also OpenAI sourced ja für seine Fragen oder Antworten halt Inhalte aus dem Netz und 4, 5% sind von Reddit, das ist erstmal nicht so viel, aber die sind qualitativ so wertvoll, dass sie x5 gerankt werden. Ne? Also fast 20% ja. von OpenAI ja. und ChatGPT-Inhalten kommt von Reddit. So.
Ja.
Und diese zwei, und dann hat Google, glaube ich, Reddit auch noch priorisiert in der Suche, weil die sagen, okay, das ist wirklich so wertvoll. Long story short, was hältst du von Reddit? Wie ist dein Blick auf Reddit? Was siehst du da?
Also ganz lange hatte ich Reddit gar nicht auf dem Schirm. So hat man mal gehört, ist irgendwie in den USA ein Ding, kennt man, aber jetzt nicht irgendwie groß relevant. Mir ist schon vor ein paar Jahren Reddit aufgefallen, weil Freunde von mir und speziell auch mein Bruder sehr viel Zeit auf Reddit verbringt. Und fand ich immer mega weird, weil ich so dachte, was will man da? Also was passiert da? Und habe ich auch mit meinem Bruder drüber gequatscht. Reddit ist halt in Nischen unfassbar, ne? Also es gibt halt nichts, wo es keinen Subreddit für gibt. Und da sind halt wirklich Leute, die sich sehr, sehr, sehr intensiv mit Themen beschäftigen und die sich in sehr kleinen Nischen und Communities austauschen. Und es gibt halt über alles Subreddits. Und Reddit ist im Vergleich zu anderen Plattformen meinem Empfinden nach deutlich mehr Inhalts- und Austausch fokussiert. Ne? Es ist deutlich mehr ein Social Media, wo Kommentare geschrieben werden, wo sich ausgetauscht wird und wo auch deutlich mehr auf inhaltlicher und fachlicher Ebene diskutiert wird. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Und deswegen glaube ich auch AI oder OpenAI und Google, für die sind diese Daten zuverlässiger und sinnvoller, weil da halt wirklich teilweise krasse Experten in Subreddits über Themen diskutieren. Und ich kann nachvollziehen, dass das gerade mehr einen Hype erlebt, weil ich glaube, dieser Need nach Communities, nach Austausch, der ist immer da. Und der wird aktuell noch nicht so richtig bedient von den großen Plattformen, ne? Weil es mehr in Richtung Content Graph geht und dieses Thema, was wir früher hatten, irgendwie lustige Facebook-Gruppen mit witzigen Namen, wo man sich irgendwie austauscht, gibt's nicht mehr. Und ich glaube, es ist halt innerhalb dieser Nischen super, super viel Potenzial gibt für Communities. Und deswegen würde ich die These, dass Reddit up and coming ist, unterschreiben und bin gespannt, was passiert. Ich kenne mich jetzt, weiß Gott, nicht mit Reddit aus, aber ich finde es super, super spannend.
Kann ja noch kommen.
Kann auch kommen. Ich war neulich das erste Mal auf Reddit und habe einen Red, wie sagt man, Reddit gepostet? Oder einen Thread? Oder?
Wie nennt man das? Ja, ich
glaube,
oh Gott.
Reddit.
Das ist einfach ein Post. Also ich glaube, das ist wirklich so einfach Boomer. Post. Ne? Ja. Reddit, sagen wir einfach ein Reddit
gepostet. Ja. Und zwar in einer super kleinen Community, in einem Subreddit.
Kegelgruppe.
Weil, oder? Nein, ich war ja im Urlaub in Schweden, aha, in der Wildnis. Und wir sind da so... Ich bin mit meinem besten Kumpel im Kajak durch die Wildnis Schwedens gefahren und auf einmal sind wir an so einer Insel und wir finden einen Knochen und der Knochen sieht menschlich aus, für uns Noob-Lion, ja, und wir so, oh, that's sketchy, haben aber halt keine Ahnung, könnte auch ein Elch sein, weißt du was, ich kenne mich nicht aus mit Knochen. Dann habe ich so ein Foto gemacht und mit Google Lens nach diesem Knochen gesucht
und
Google Lens hat mich auf einen Reddit-Forum geschickt, die Knochenidentifikation machen. So, da posten einfach Leute irgendwelche Knochen und sagen, hey, von was ist das? Und da sind dann Experten, irgendwelche Mediziner, Veterinärmediziner, was weiß ich, die gucken die sich an und sagen, ja, das ist ganz klar Oberschenkelknochen von einem Kaninchen. So. Und dann habe ich gedacht, cool, poste ich da mal diesen Knochen rein, frag mal, was das ist.
Ja, und jetzt? Jetzt bin ich ja so gespannt.
War ein Mensch.
Das ist ja True Crime hier.
Es ist, ja, wir müssen mal ein bisschen auch Spannung hier reinbekommen, das ist eine True Crime-Episode heute. Nee, es war ein Wildschweinknochen.
Gut, also Reddit als Hydro-
Knochenidentifikationsportal.
Ja, so, aber es ist schon krass, diese Themen finden dann ja wirklich da statt. Ich hatte es lange wirklich als Startseite, es hieß ja lange auch Startseite des Internets. Ich hatte es wirklich als Startseite bei mir auf dem Browser.
Wirklich?
Wirklich.
Aber du bist auch Heavy-User.
Ja, ich bin wirklich Heavy-User bei Reddit. Aber es ist witzig, weil es hat sich geschiftet. Ich war früher extrem stark, um zu gucken, was gerade passiert, popkulturell, was sind Themen, die aufkommen. Das ist sehr Amerika-lastig, sehr politisch auch. Und dann unser männlich auch, darf man nicht vergessen. Und jetzt mittlerweile ist es bei mir wirklich, dass es für mich eine Art Forum ist. Mhm. Also dieser Forumsgedanke. Es gibt
ja so Community.
Ja, genau. Eigentlich nur das Quora und so, um Fragen zu klären. Bei mir ist halt voll viel fürs Running. So, und das ist wirklich so, yeah, ich investiere Zeit, um Fragen zu beantworten. Warum mache ich das? Weil es so ein Geben und Nehmen ist. Weil man wirklich, yeah, eine Community, alle haben den gleichen Leidensdruck, man tauscht sich aus. Also ich glaube da schon an das Konzept, finde es extrem spannend.
Reddit ist Reddits Erfolgsstory nicht, dass der Gründer selber immer Fragen gepostet hat und sich die selber beantwortet hat.
Ja, das ist Beispiel für das klassische Henne-Ei-Problem. Also ja. Die kommen ja aus dem Y-Combinator, ne? Mhm. Gibt es echt schon lange und am Anfang war es okay, schönes Forum, aber ist da niemand da?
Ist keiner drauf.
Ne? Ja. Und da hat er einfach wirklich selber, ich weiß nicht, 150 Threads gemacht, wie man es nennt, und selber mal drauf geantwortet. Das war ein Team natürlich und haben so quasi da den Schneeball ins Rollen gebracht. Naja, gut. Spannend. Also, ja,
cool. Ja. Wäre auch mal ein Modell für die Agenturlandschaft. Einfach Agentur gründen, selber Kunde sein.
Ja, warum denn nicht?
Und die Dienstleistung erbringen.
Also unter meinen Instagram-Post, die 5 Leute, die immer Herzchen kommentieren, alles ich.
Das stimmt nicht, ich kommentiere auch manchmal Herzchen. Ja.
Okay.
So, jetzt von Reddit zurück zu Shortform Vertical Video, TikTok. Wir wollten einfach mal zum Einstieg einfach mal kurz philosophieren mit dir, wie ist gerade dein Blick auf TikTok? Ne? Seit lange am Start, wart früh am Start, jetzt ist es ungefähr 5 Jahre her, so, ne, als ihr angefangen habt.
Die Frage ist der TikTok-Hype noch real?
Okay, Paulina, kannst du es besser formulieren als ich, genau.
On point.
TikTok war die letzten Jahre ja einfach the shit, ne? Ist es immer noch so, ne? Wie ist die Entwicklung? Wie siehst du es?
Oder überholt Reddit vielleicht? Ja. Das kann auch ein Identifikationsportal.
Kann sein, in the future. Um die Frage einmal klar zu beantworten und nicht so eine Politiker-Antwort zu geben. Ja, aktuell ist TikTok noch der Shit. Ich glaube, es gibt in Deutschland, aber ne, auch in Europa und auch in den USA aktuell keine Plattform, die die popkulturelle Relevanz, gerade in der Jugendzielgruppe, so maßgeblich prägt wie TikTok. Punkt. Und das ist ja so ein bisschen, ne, was meinen wir, wenn wir von der Shit reden, so da entsteht Popkultur gerade. Mhm. Und das ist auch nach wie vor so. Es hat sich natürlich viel verändert. TikTok ist ein Stück weit erwachsener geworden. Die Zielgruppe hat sich verändert. Die Inhalte haben sich verändert. Auch die Potenziale. Wir gucken ja jetzt auch so ein bisschen aus der Marketing-Bubble draus und nicht aus der User-Bubble. Auch die Potenziale natürlich für Marken haben sich verändert. Weil es halt dort einfach viel, viel mehr Creator, User und Brands gibt und die Plattform schon ein Stück weit erschlossen ist. Also du hast jetzt keinen First-Mover-Advantage, wenn du in 2024 auf TikTok startest. Außer vielleicht in Nischen, die extrem langsam sind, die sich da noch nicht bewegt haben. Aber ich glaube nach wie vor, TikTok ist aktuell die relevanteste Plattform. Das sieht man zum einen an den Nutzerzahlen, aber halt auch an der Nutzungsfrequenz. Die ist halt einfach deutlich höher als bei Instagram und anderen Plattformen. Und sieht man aber auch, wenn man sich so die Metatrends in der Jugend anschaut, wir haben auch gerade uns über Talahuns, spricht man das so aus?
Ja.
Talahuns.
Talahuns. Haben wir uns auch gerade ausgetauscht und im Sprachgebrauch der Gen Z, der wird maßgeblich von TikTok beeinflusst. Mhm. Irgendwie Musiktrends, Produkte, die sich verkaufen und so, das ist alles, kommt sehr, sehr stark von TikTok und schwappt auf andere Plattformen über. Und ich sage immer gerne anekdotisch so ein bisschen, TikTok ist die Origin of Mainstream Pop Culture und alles, was auf Instagram stattfindet, Großteil, kommt eigentlich von TikTok, schwappt auf Instagram über und dann macht es einmal die Runde über alle Social Media Plattformen und am Ende kriege ich als WhatsApp-Kettenbrief von meinem 88-jährigen Opa irgendwelche Videos mit TikTok-Watermark weitergeleitet.
Talahuns.
Nicht über Talahuns, aber über andere witzige oder eher weniger witzige Inhalte.
Ja. Ja. Können wir ganz kurz, bevor wir darüber weiterreden, die Hörer in einem aufklären, was Talahuns sind? Was sind Talahuns?
Talahuns sind die Leute, die am Frankfurter Bahnhof stehen und bei denen du Angst hast, abends vorbeizugehen. Oder?
Würdest du das unterschreiben, Lukas?
Also ich habe Angst, an denen vorbeizugehen. Weil ich habe das Gefühl, die wollen immer alle schlagen. Die wollen immer Stress.
Ja, das sind auch,
Schattenboxer.
Talahuns sind auch Herdentiere. Deswegen habe ich auch Angst, an denen vorbeizugehen. Weil die gehen auch zu 11 auf einen.
Okay.
Ja. Talahun-Ausrüstung gehört Gucci Cap und
Kenzo-Pulli,
Kenzo-Pulli,
Bauchtasche.
Das ist alles laut TikTok-Definition.
Tornado-Vape, ne? Und okay. Irgendwelche besonderen Schuhe.
Ja, genau. Und manchmal ist auch Schlagstock in der Ausrüstung auf TikTok dabei. Also man muss ja sagen, es ist schon eine krasse Stereotypisierung von einer gewissen Gruppe.
Bevölkerungsgruppe, ja.
Muss man einfach mal ganz klar so sagen. So, wir haben jetzt ja gerade darüber geredet, weil es einfach gerade ein viraler Trend auf TikTok ist und diese Definition geht halt rum. Es sind teilweise wirklich sehr amüsante Videos. Ich glaube, teilweise gehen sie auch ein bisschen too far. Also just to clarify, klar ist eine Stereotypisierung, aber darum geht es bei den Talahuns.
Ja.
Wir können ja mal ein Talahun-Video damit wir uns jetzt hier nicht in die Scheiße reden, können wir ja mal ein Thaler Huhn-Video verlinken. Ich glaube, der Trend ist wirklich nicht wirklich brandsafe. Wie gesagt, er stereotypisiert gewisse Gruppen. Das soll man nicht machen. Deswegen, wir posten einfach ein Thaler Huhn-Video in die Shownotes. Dann kann sich das jeder angucken und kann sich jeder sein eigenes
Bild. Ich habe gestern ein Video von einer Brand gesehen zum Thaler Huhn-Trend.
Oh, und
habe mir gedacht,
Zu dem Thaler Huhn-Trend?
Ja. Finde ich irgendwie spannend, weil ich sehe das auch so. Es ist halt nicht brandsafe. Es ist halt schon risky, sage ich mal.
Ja.
Ich glaube, der Trend originally ist gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber sowas wird halt auch immer schnell gekapert von bestimmten Menschen, die dann da politische Statements senden. Insofern würde ich auch sagen, eher nicht brandsafe, aber gestern habe ich ein Video gesehen.
Wer denn?
Don't
leave us hanging.
Es war ich bin mir nicht zu 100% sicher, welche Marke es war. Ich glaube, es war Fritt, diese Kaustreifen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Please fact check. Habt ihr hier so einen Fact-Checker? Wie bei
Ruben!
Wie heißt es bei The Joe Rogan Experience? Dieser Dude, der immer alles real life googelt und so einblendet.
Ist das dann so echt, ja?
Ja, die haben da so einen Bro sitzen, der googelt einfach schnell die Sachen und der.
Okay. Wir fact checken das auf jeden Fall, wer das gemacht hat.
Please. Ja. Und es war so ein Meme mit einem Huhn und das Huhn hatte einfach so diese Schuhe an, eine Tornado-Vape, eine Gucci-Cap auf und halt so Fritt-Kaustreifen in der Hand. Ich glaube, es war Fritt, wie gesagt, kann auch irgendwas anderes
sein. Und dann stand da tolles Huhn drüber.
Und dann stand da irgendwas mit, keine Ahnung, für die Thaler Huhns, was weiß ich, irgendwie so in die Richtung. Okay. Aber sie haben auf jeden Fall diesen Sound genutzt, sie haben dieses Thaler Huhn-Meme genutzt und es war ein Brand-Account.
Ja, aber
was war ein Still, ne, dann, oder was?
Ja, es war ein Still. Es war ein Still.
Auf TikTok?
Auf TikTok. Okay.
Ja, ganz kurz vielleicht einmal noch dazu. Ich finde es interessant, weil ich habe nämlich auch bei uns einen Inspiration-Channel gepostet und war so, ey, anyone else on Thaler Huhn-TikTok, so. Und da ging halt auch dann die Diskussion los, hey, ist halt nicht brandsafe und so, was ich, wie gesagt, 100% unterschreiben würde. Ich finde auch mal schwierig, halt gerade wenn es irgendwie auch schnell in Diskriminierung oder wie du gesagt hast, politische Statements abrutschen kann, ne? Wollen wir alle nicht. Und dann habe ich nochmal überlegt, ich fand auch einen Trend, der nicht brandsafe theoretisch war, den viele smart umgesetzt haben, ist das Haktua Girl.
Ja, ich finde aber auch, jetzt muss ich hier mal eine Lanze brechen.
Ja, yeah, let's go.
Und ich bin ja durchaus auch, ich mache mich ja durchaus auch damit angreifbar. Aber ich finde auch, dass diese extreme Cancel Culture und wir müssen jetzt mega aufpassen und so, schon manchmal auch ein bisschen too far geht. Also my honest opinion ist, man kann auch einfach mal sich ein bisschen entspannen. Klar, es ist wichtig und ich advokiere natürlich nicht für irgendeine Diskriminierung oder Stigmatisierung, Stereotypisierung in irgendeiner Form. Aber mein Empfinden ist, man kann auch immer alles so auslegen, als wäre das jetzt irgendwie, you know. Und das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Also bei diesem Haktua-Ding, so, it's funny.
Könnt ihr einmal kurz, big trend. Ich fühle mich ein bisschen in der Rolle vom Tagesschau-Moderator oder Moderatorin.
Wir driften ab.
Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht weiß. Ich habe gesagt, für die Leute, die es nicht wissen, könntet ihr das nochmal erklären?
Es ist ein Straßeninterview von von zwei Girls. Und ich weiß gar nicht, welche Frage gestellt wurde. Ich glaube, es ist, what's the one move in bed that makes all the men crazy? Hm. Und sie macht ein Rotzgeräusch nach. Und fügt dann den Text hinzu, you gotta spit on that thing.
Okay.
Verstehst du es?
Ja, ich verstehe es. Okay, ja. Und das
genau,
war
das
der
ist Trend total, dann. Genau, es ist total viral gegangen. Das Video ist viral gegangen, der Sound ist viral gegangen. Und im Endeffekt haben halt super viele Brands das genutzt. Und ich glaube halt, der Trend ist nicht brandsafe, weil es einfach um Sex geht. Es geht um Blowjob. Es kann super, what brand wants to be associated with that? Also ich glaube, es gibt gewisse Brands, da kannst du es irgendwie nutzen. Ich glaube auch, Heimat war das, die wurden mega abgefeiert. DKMS. Ja, für DKMS. Sag mal, ein Still auf Instagram. Wo halt das Girl zu sehen war und es ist halt DKMS für die, es ist hier
Stammzellenspender,
genau, danke.
Haktua, spit on that thing.
Und dann, weißt du, kannst du einfach auch ein Stäbchen
sein.
Wo man sagt, hey, cool genutzt, aber keine Ahnung, Sixt hat es gemacht, wo du halt Haktua siehst und dann steht da so ein Dude und es kommt halt so Rotze aufs Auto oder Wasser und er poliert danach halt so das Auto. Und so. Also ich glaube, es haben schon viele Brands irgendwie lustig genutzt, aber trotzdem muss ich sagen, es ist halt kein Trend, der irgendwie brandsafe ist. Und same with Thaler Huhn. Also ich verstehe auch, was du meinst. Hey, man muss nicht hyper-vogue sein, was auch immer das ist. Und man muss irgendwie viele Sachen auch noch sagen dürfen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich glaube schon, dass bei gewissen Trends, gerade wenn es darum geht, Gruppen zu stereotypisieren, muss man einfach aufpassen, voll, weil gerade auf TikTok, wir wissen, welche Parteien da aktiv sind, welche Parteien da nicht aktiv sind und müssen da einfach unglaublich aufpassen, hey, welche Trends pushst du als Marke noch?
Ja.
Und was löst du halt auch damit aus, ne? Also du steckst halt gewisse Bevölkerungsgruppen, das wird ja auch schon gesagt in den TikToks und da ist bei mir halt Red Flag, also das kannst du halt nicht machen, kannst du halt nicht sagen, alle XY oder alle whatever sind so und so. Deswegen glaube ich, muss man da schon aufpassen, womit man sich als Brand auch assoziieren will, vor allem im Hinblick darauf, okay, wo geht denn dieser Trend hin? Ne, also wo entwickelt er sich denn hin? Was sind die Potenziale, in welche Schubladen er vielleicht auch abrutscht und das, auch nicht?
Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, sowas wird halt auch gerne gekapert, solche Trends von bestimmten politischen Gruppierungen, die dann auf TikTok dann auch häufig aus dem rechten Sektor kommen. Und das ist natürlich nicht wahr.
Ja, aber das ist eine super spannende Diskussion, weil wie ratet ihr denn euren Marken oder euren Kunden damit umzugehen? Ne? Weil wir haben jetzt also beide Themen gesagt, okay, nicht brand safe. Ihr habt es aber auch zum Beispiel in der DKMS ein gutes Beispiel gesagt, wie so nicht brand safer Trend dann genutzt werden kann für ein positives Momentum. Ne? Also ja. wie geht ihr? Und dann ist das Phänomen, okay, ein Trend ist da, danach wird der Trend dann gekapert und entwickelt sich in eine andere Richtung. Also wie geht ihr mit Trends bei euren Kunden um? Wann ratet ihr, auf einen Trend draufzugehen, wann nicht? Wie geht ihr mit dem Thema um?
Also erstmal, wir sagen immer, Trends are Trends, not a strategy.
Mhm.
Ich glaube, es gibt auf TikTok immer noch sehr, sehr viele Marken, die sich extrem von Trends leiten lassen und wo Trends irgendwie den Content bestimmen, die auf alles mit aufspielen und so weiter. Das Problem, das ich da sehe, neben dem Punkt, dass es im Tagesgeschäft einfach stressig ist, weil du nicht vorausplanen kannst, nicht weißt, was kommt, schnell reagieren musst und so weiter, ist, du kannst ja auch nicht langfristig eine Strategie verfolgen, wenn du die immer nur auf den nächsten Trend stürzt, weil du hast ja keinen Einfluss darauf, wohin sich die Trends entwickeln, wie die entstehen und so weiter. Das heißt, du musst immer überlegen bei jedem Trend, okay, was kann ich jetzt machen? Und es gibt Brands, da funktioniert es besser, es gibt Brands, funktioniert es schlechter, aber im Großen und Ganzen sehe ich Trends so als Cherry on top of the cake. So. Und es gibt halt viele Brands, die haben keinen Cake. Und dann brauchst du auch die Cherries nicht, ne? Also so ein bisschen das, ja, du hast super viel Reichweite, weil du ein lustiges Video mit dem Haktua-Girl gemacht hast. Aber was bringt's jetzt? Also verstehen die Leute jetzt deine Brand besser? Ich glaube, ne, wenn man so einen Fit hat, jetzt wie bei DKMS, da hat's voll gut gepasst. Es war lustig. So, kann man mitnehmen. Aber für uns sind Trends nicht die Basis einer Strategie, einer Kommunikationsstrategie, sondern die Kommunikationsstrategie muss unabhängig von Trends funktionieren, die muss langfristig gedacht sein, die muss strategisch sinnvoll sein und wenn dann ein Trend kommt, der passt, please add it, also schmeiß mit rein und dann kann man auch mal ein paar Assets verschieben, die vorausgeplant sind, um auf was zu reagieren, um irgendwie Reichweite mitzunehmen, aber ich bin kein Fan davon, jetzt irgendwie jeden x-beliebigen Trend zu machen, nur weil es gerade halt auf TikTok viral geht. Ja. Und was das Thema Brand Safety angeht, auch das muss zur Marke passen. Es gibt Marken, die sind von Natur aus mutiger, ne? Sixt würde ich beispielsweise ganz klar in die Kategorie einsortieren. Die sind sehr, sehr mutig und die haben wenig Sorge und sie fahren extrem gut damit, aber es passt halt auch zur Marke. Und dann gibt es andere Marken oder auch Branchen, da kannst du sowas nicht bringen, so, da musst du konservativer sein. Und das sage ich und ich glaube, wir sind da ja alle ähnlich. Obwohl wir ja voll in mutiges Marketing glauben und auch ihr mit Sicherheit auch ganz häufig unsere Kunden dahingehend so ein bisschen erziehen wollen, mutiger zu sein und Risiken einzugehen. Aber trotzdem, wir wissen natürlich alle, es gibt Dinge, da musst du als Marke einfach extrem aufpassen. Und klar, politische Sachen sind so eine Sache, aber auch irgendwie sexuelle, irgendwelche Drogen, Alkohol, also diese ganzen klassischen Themen, die man kennt. Und da muss man natürlich aufpassen und da würde ich auch den meisten Marken empfehlen, sehr vorsichtig zu sein bei so Trends.
Wie seht ihr das bei Politik? Weil ihr gerade gesagt habt, also auch du gesagt hast, ja okay, Politik ist Thema, lieber weg von bleiben.
Boah, also ich glaube...
Ich werde jetzt zur Tagesschau-Moderatorin.
Ja, das ist gut. Also ich glaube, das ist, wie Lukas gesagt hat, also ich glaube, es müssen Marken für sich entscheiden und du kannst nicht, also es gab ja dieses, ich weiß nicht, jetzt durch den traurigen Aufstieg der AfD gab es ja einen, ich weiß nicht mehr, war das diese Schraubenmarke, wie heißt die nochmal?
Wirt,
wo der CEO an die riesige Belegschaft, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute E-Mail geschrieben hat, so, wer hier die AfD wählt, kein Bock mehr auf euch, so, ne, auf dem Level, ne?
Ja.
Wenn du das sagst, dann musst du aber, du musst auch intern dagegenhalten, du musst Strukturen haben, die dafür sind, ne? So, also wenn du, ich glaube schon, dass Marken müssen heutzutage eine soziale, kulturelle Verantwortung nehmen. Ne? Und Marken müssen sich positionieren, Marken müssen Haltung sagen, was kann nicht sein, dass du was sagst und dann halt im Endeffekt nicht dementsprechend agierst intern bei der Art und Weise, wie du Leute einstellst, ob du kein was dein Pay-Gender-Gap hast oder nicht, was dein Split an POC-Menschen, ne? Wenn du für liberale Welt dann eben dich positionierst, dann musst du auch Inhalt bei dir intern so leben und umsetzen. Ne? So, das wäre so meine Antwort darauf. Wie siehst du das?
Ja, I totally agree. Also ich glaube, auch das ist so ein bisschen brandabhängig. Es gibt Marken, die können, wollen und müssen politischer sein. Es gibt Marken, die müssen oder wollen ein bisschen neutraler sein. Ich glaube, wir leben in einer Zeit oder unabhängig eigentlich von der Zeit, man muss als Marke seine Werte leben. Mhm. Und wenn man bestimmte Werte hat, dann häufig haben Werte ja auch eine Connection irgendwie zu einem politischen Standing. Also ich kann als Marke nicht für Diversity stehen, ohne mich aktiv irgendwie gegen Rechts und Diskriminierung und Ausgrenzung zu stellen. Deswegen habe ich ja von dem Werteinhalt meiner Marke schon ein gewisses politisches Standing. Ich glaube, das muss einfach kohärent sein. Es gibt nach wie vor viele Marken, die politisch neutral kommunizieren wollen und ich verstehe das grundsätzlich auch und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das falsch ist, aber es muss halt einfach zur Marke passen und wie du schon gesagt hast, ne? Also ich glaube, für seine Werte einstehen und das kommunizieren und dann das Ganze aber auch leben und umsetzen, das ist halt das Wichtige, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie nach außen hin kommuniziert, hey, das und das ist uns wichtig und hier stehen wir und die Realität sieht anders aus und da muss man leider sagen, dass das nach wie vor halt nicht uncommon ist, dass the way we talk and the way we act. Ich ist ganz schlimm mit den Anglizismen heute.
Alles gut, das haben wir immer.
Okay. Nein, haben wir, ich eigentlich nicht, aber ich lasse mich anstecken hier vom Vibe. Dass das nicht kohärent ist, das ist ja nach wie vor häufig noch so in dieser Bubble auch. Und das finde ich halt, das ist halt nicht cool.
Zwei Fragen und dann können wir das Thema wechseln. Frage 1, ich finde es halt super schwierig und ich will die Brands überhaupt nicht verteidigen. Also wenn wir mal in so eine Größe von Konzernen gehen und in, ja, the last person that is hired, so wie, ne, ich finde es eine krasse Challenge, gar nicht jetzt auch auf, ich drifte ab, weil es gar nicht nur auf Social relevant ist, aber okay, wie garantierst du, dass du eine kohärente Markenführung hast, die wirklich von ganz oben, wenn wir jetzt hierarchisch denken, bis in die letzte Zelle eines jeden Mitarbeiters oder jeder Mitarbeiterin gelebt wird. Das ist, glaube ich, eine krasse Challenge.
Das ist eine riesenkrasse Challenge, aber ich glaube, das müssen Marken lösen. Es gibt dieses Beispiel von Lufthansa und SAS, also SAS, glaube ich, die größte skandinavische Airline.
Ja. Ja.
Wie prägen diese beiden, es gibt ein ganz tolles Beispiel, weil ich habe jemanden von SAS kennengelernt, der das Marketing dort macht. Wie prägen die ihre Menschen, nach welchen Werten die agieren sollen? So, Lufthansa hat ein Buch, das sind 150 Seiten, da steht penibel drin, das muss jede Person, die dort arbeitet, auswendig lernen.
Wie du deine Fingernägel.
Da steht penibel drin, wie lang die Schrittlänge sein muss, wenn du als Pilot oder Pilotin oder Stewardess dann zum Gate gehst. Das ist wirklich nach deutscher Perfektion vermessen, alles. Das ist eine Bibel, die wird auswendig gelernt. SAS hingegen, und ich übertreibe jetzt, haben wirklich eine Seite, es sind vielleicht zwei Seiten, wo einfach drin steht, treat every customer like a friend. So. Und das sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie du Marken führen kannst. Ne? Bei SAS hast du es wirklich, die lächeln, die sagen, es ist eine ganz andere, sehr herzliche, sehr willkommene, sehr familiäre Atmosphäre. Und Lufthansa ist halt sehr durchgetaktet, sehr professionell, distanzierter so. Ne? Und das, ich glaube, es gibt nicht den einen Weg nach Rom, aber ich würde schon sagen, Paulina, wenn Marken gut geführt sind und richtig geführt sind, dann spürst du es an jedem Touchpoint. Ob es der CEO ist, ob es im Marketing ist, ob es der Customer Service ist oder ob es halt eben die Leute am Frontline-Desk sind, die im Austausch mit den Kundinnen sind. Aber es ist eine krasse Herausforderung, ne, die viele Marken nicht meistern.
Voll. So. Gibt ja auch von Starbucks diese eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, weil Starbucks ja auch sehr irgendwie als Markenvalue Diversity, Inclusion und so lebt und predigt. Und da gab es eine Story, wo ein Kunde des Ladens verwiesen worden ist in einem amerikanischen Starbucks, in einer amerikanischen Starbucks-Filiale, der POC war und der da gearbeitet hat und irgendwie, keine Ahnung, die Begründung von dem Barista war, ja, der hat nichts bestellt, der saß da einfach nur. Aber Starbucks hat eigentlich die Policy, niemand wird des Ladens verwiesen. Also du kannst bei Starbucks sitzen, nichts bestellen, dann mit deinem Laptop arbeiten. Das ist so Policy bei Starbucks. Wir sind a warm place, you know. Und der hatte sich dann beschwert, ist dann viral gegangen irgendwie und gab dann viel Diskussionen darum. Und Starbucks hat alle Filialen weltweit geschlossen für einen Tag. Auf Basis eines diesen Vorfalls von einem Barista, der eine Person rausgeworfen hat und gesagt, hey, wir schließen alle Filialen an einem Tag und wir machen ein Diversity-Inclusion-Training mit jeder Person, die bei Starbucks arbeitet. Und was das an Umsatz gekostet haben muss, was das an Opportunität und auch die Kosten, so ein Training durchzuführen. Die haben an jede Filiale irgendwie 4 iPads geschickt, wo die dann dieses Online-Training absolvieren konnten mit der ganzen Belegschaft und so. Und das ist halt ein Signal so, da werden die Werte auch irgendwo gelebt und ne, nicht einfach nur Entschuldigungstweet, hey, sorry, sowas darf nicht passieren und Mitarbeiter ist gekündigt, sondern das ist quasi, weil, und ich sehe es wie du, Paulina, es ist eine unfassbare Challenge, das bis in die letzte Zelle irgendwie durchzuziehen. Und ich meine, ihr habt auch Personal, ihr stellt auch Leute ein, ihr habt auch Hiring-Verantwortung irgendwie und ihr wisst selber, man kann viel checken im Vorfeld, Werte und so weiter und so fort. Und trotzdem vergreift man sich manchmal und es matcht nicht. Und das halt bei 10, 15, 20 Leuten. Jetzt stell dir vor, du hast 20.000 oder 200.000. Wie sollst du da sicher gehen, dass das zu 100% passt? Ich glaube, es geht nicht. Es ist ein Stück weit Idealismus. Aber man muss halt versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten sein absolut Bestes zu tun.
Ja. 100%. So, jetzt von der wichtigen Thema Kultur, Unternehmensführung zurück in die bunte Welt von Social Media. Wir hatten ja über TikTok sind wir eingestiegen, dann sind wir ein bisschen über Trends gekommen. Ne?
Sehr abgedriftet.
Sehr abgedriftet, aber wichtige Diskussion, weil es, glaube ich, sehr viele Leute beschäftigt.
Ja.
Ich fände es nochmal spannend aus dem Blickwinkel deiner Historie, deiner ganzen Erfahrung, so auf TikTok zu schauen und ganz konkret zu diskutieren, okay, was sind denn Sachen, die Marken jetzt noch machen müssen oder die Marken auch nicht mehr machen dürfen auf TikTok, um halt dort organisch erfolgreich zu sein, weil es ja immer noch so dieser Holy Grail, ne? Organisch dort zu wachsen und abzugehen. Was hast du da für uns an Empfehlungen, Tipps, Tricks?
Die ultimate truth ist, es gibt keine Hacks und Tricks, ne? Also es ist jetzt nicht, eine Frage, die wir bis heute ganz häufig gestellt bekommen, ist, wann muss ich posten? Was ist der perfekte Posting-Zeitpunkt?
Ne?
Und ich verstehe das nicht. Also mittlerweile müsste jeder kapiert haben, dass es keinen Unterschied macht, ob du um 14.38 Uhr postest oder um 9.20 Uhr.
Ja.
Die Basiswahrheit ist, guter Content funktioniert, schlechter Content funktioniert nicht. Was bedeutet guter Content? Guter Content bedeutet nicht Produktionsqualität, sondern am Ende des Tages, ich muss Mehrwerte für meine Userinnen schaffen. Und wir sehen ganz häufig noch, dass Content, den Brands veröffentlichen, der ist nicht auf Mehrwert für den User ausgelegt oder die Userin, sondern der ist auf Mehrwert für die Brand ausgelegt. So, die Brand will irgendwas kommunizieren, die Brand hat whatever. And nobody cares. Du musst die Userinnen erreichen. Das ist entscheidend. Und natürlich gibt es viele operative Tipps und Tricks, wie man Sachen optimieren kann, wie man besser werden kann. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber die Basiswahrheit ist, du musst einfach guten Content machen, du musst Mehrwert liefern. Was bedeutet das? Wir sagen immer, es gibt 4 Arten von Mehrwert. Information. Und Information bedeutet nicht, hey, wir haben gerade 10% Sale. Das ist Werbung. So. Ja, klar, per Definition ist es auch eine Information, aber keine Information, die mich gerade als User, als Userin interessiert. So. Das heißt, Informationen, die Userinnen interessieren und die einen Nerv treffen, ist eine Art von Mehrwert.
Hast du ein Beispiel dafür? Also was wäre denn?
Keine Ahnung, Beispiel, ich habe mich gestern mit Nikolas von Fly getroffen. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja.
Auf jeden Fall Erbsenproteinmilch, also Milchalternative, die machen. Wenn die jetzt sagen, wir haben 10% Rabatt im Onlineshop, keine Information, die mir Mehrwert bietet. Wenn sie ein cooles, informationslastiges Video darüber machen, warum es besser ist, Erbsenproteinmilch zu trinken als Hafermilch, weil der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt nach dem Konsumieren, weil weniger Zucker drin ist, dann ist das für eine spezifische Zielgruppe, die sehr gesundheitsbewusst ist und die sich mit ihrem Blutzuckerspiegel beschäftigt, eine mehrwerthaltige Information, die sie vielleicht noch nicht irgendwo anders gehört haben. So. Und da geht es dann nicht darum, das Produkt super krass in den Vordergrund zu stellen oder zu sagen, unser Produkt ist viel besser als Hafermilch, sondern da geht es einfach darum, im ersten Schritt eine Information zu liefern, hey, der Blutzuckerspiegel steigt bei Produkten, die einen starken Anteil an Kohlenhydraten haben, stärker an. Deswegen ist es besser, eine Alternative zu konsumieren, die weniger viele Kohlenhydrate hat. Keine Ahnung, ob das jetzt medizinisch richtig ist, was ich gerade erzähle, aber das ist eine Information, das wäre so ein Beispiel.
Ja, ganz, ganz doofe Frage. Also ich verstehe das, woher du kommst, aber also ein Discount ist ja schon interessant für mich, weil ich spare Geld. Also wenn ich jetzt ein Heavy-User bin beispielsweise.
Voll, ne? Kann sein für eine sehr spitze Audience. Okay. Leute, die ein Problembewusstsein haben, Leute, die mein Produkt schon kennen, Leute, die über eine Kaufentscheidung nachdenken, für die ist natürlich ein Discount cool. Und auch die Information, dass es gerade einen Sale gibt, das kann schon eine Information sein. Man muss sich nur ernsthaft die Frage stellen als Marke, ist es das gerade? Und ganz häufig ist es nicht, beziehungsweise nur für einen kleinen Teil. Und deswegen sage ich, das hat auch seinen Platz. Ne? Ich muss auch Werbung machen, ich muss auch für Conversion sorgen, ich kann auch in die Kommunikation gehen mit, wir haben gerade einen Sale. Aber das darf halt nicht der ganze Content sein.
Vor allem, wir reden ja auch gerade über organisches Wachstum.
Ja, stimmt.
Also dann finde ich deinen Kommentar nicht relevant.
Ja, doch, bin ich bei dir. Dann, nee, er hat vorhin ja recht. Dann, ja, doch. Aus dem Blickwinkel, wir müssen zurück aufs Thema. Die Tagesschau-Moderation greift ein.
Susanne Taubner.
Greift jetzt Lenkner. Nee, aber das ist ja wichtig, das ist super wichtig. Genau, also aus dem Blickwinkel organisches Wachstum auf TikTok, Informationen ja, und da gehören halt eben keine Sales hinzu.
Genau, okay. Mehrwert.
Ja.
Second, also zweite...
Information?
Zweite Information.
Ja. Nee, zweite
Art von Mehrwert. Wir haben Information, wir haben Entertainment.
Mhm.
Wenn ich meine Zuschauerinnen unterhalte, bietet das einen Mehrwert. Und auch da wieder ehrlich sein, weil manche Sachen, wo Marken zu uns kommen und sagen, ja, das ist aber entertaining, da sagen wir, sag mal, habt ihr euch das mal selber angeschaut? Würdet ihr euch, die Frage stelle ich immer, würdet ihr euch heute Abend hinsetzen, die Familie versammeln, Popcorn machen, den Fernseher anschmeißen und euch dieses Content-Piece anschauen? Und dann kommt ganz häufig die Antwort, ja, also das jetzt nicht. Ja gut, dann ist es auch nicht entertaining. So, dann, ne? Also Entertainment, es muss irgendwie spannend sein, es muss cool sein, es muss einfach Spaß machen oder in irgendeiner Form unterhalten.
Und sag mal auch da direkt eine Follow-up-Frage, wie viel Marke oder Produkt muss oder darf da stattfinden?
Kommt auch sehr auf die Marke und das Produkt an, würde ich sagen. Also gibt Marken, gibt Produkte, die lassen sich super gut integrieren, auch sehr stark. Eine Marke und ein Produkt muss immer stattfinden, weil wir machen am Ende Marketing. Mhm. Da steckt das Wort Marke irgendwie drin. Mhm. Komisch eigentlich, weil es ein englisches Wort, egal. Branding, da steckt das Wort Brand drin. Und wenn die Marke oder das Produkt nicht stattfindet, dann brauche ich, also dann kann ich mir das ja auch sparen, die Reichweite. Ich will ja nicht einfach nur TikTok-famous sein. Aber wir sind grundsätzlich schon große Freunde auch von einem Debranding-Approach und über Content kommen, über Community kommen, über ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen und dann Long-Term und Long-Tail denken.
Widerspricht sich das nicht?
Nö, würde ich nicht sagen. Aber wie gesagt, es ist auch marken- und produktabhängig. Ne? Es gibt Produkte und Marken, die kann man super gut integrieren. Es gibt Produkte und Marken, die muss man ein bisschen defensiver einbauen, weil die Marke an sich vielleicht jetzt nicht die Love-Brand hoch 10 ist und wo man dann ja ein bisschen vorsichtiger sein muss, würde ich sagen.
Ja.
Drittes ist Emotion. Ist ein Mehrwert. Ist nochmal ein bisschen anders als Entertainment, weil Entertainment verbindet man auch oft mit Emotionen. Ist irgendwie lustig, unterhaltsam, ne, Entertainment. Es gibt aber auch Content, der ist jetzt nicht im ersten Schritt super entertaining, aber der ist emotional. Also klassisches Beispiel sind diese ganzen Weihnachtskampagnen, wo alle Tränen in den Augen haben. Oh, der arme Opa, der alleine am Familienessen sitzt und keiner kommt. Ich habe Tränen in den Augen, ich bin sad. Und auf einmal kommt die Family und alle sind happy. Friede, Freude, Eierkuchen. Mein Tränchen wische ich mir weg. Und super emotional.
Auf TikTok sind das für mich vor allem diese I've lived in Australia for 3 years and now I'm coming back to surprise my family.
Ja, diese Homecoming-Videos.
Ja, ja. Die Omi ist an der Nase.
Ja.
Ja.
Ja, das ist emotionaler Content. Königsdisziplin, weil unfassbar schwer für Marken wirklich coole, emotionale Assets zu machen.
Findest du?
Ja, finde ich schon.
Oh, ich bin so ein Sucker für emotional Ads, du weißt das, ne?
Mhm.
Ich komme immer mit der Emo-Idee und alle sind immer so, oh, ist ein bisschen zu deep, Paulina. Also vor allem auf TikTok finde ich es halt, also ich weiß nicht, ob es dann, ja, und ich finde es halt oft auch.
Pitch mal eine Emo-Idee.
Eine emotionale, oh fuck, ey, du setzt mich jetzt
Ja, wenn du sagst, ich habe gerade keine Vorstellung, was du meinst.
On the spot. Ja, halt genau diese heartfelt, was du gerade gesagt hast, diese klassischen diese klassischen Ideen, bei denen du halt eher, ich sag mal, Emotionen triffst, die irgendwo auch, ich will nicht sagen negativ, aber so the rescue dog that is coming home, weißt du? Also ich hatte zum Beispiel, ja genau, Rescue Dog ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Oder auch das, ich meine, der Edeka-Spot, den wir alle kennen, die spielen ja auch immer mit Themen, die irgendwo nicht so lustig sind, ne? Also spielen immer mit irgendwie Tod, mit Trauer und dann gibt's meistens das Happy End, wo du dann eben den Moment der Emotionalität hast. Und ich glaube, für viele Brands ist das halt auch ein heikles Thema,
Das meine ich mit, das ist ja die Königsdisziplin. Ich sehe halt das Potenzial, dass es schief geht, ist sehr hoch, ne? Weil es kann sehr schnell irgendwie cringe oder okay, jetzt auf Kosten hier von Tod und traurigen Emotionen einen Werbespot machen, oder? Ist aber makaber. Und deswegen sage ich, ist es nicht so easy, das so zu machen, dass es Emotionen trifft, dass es wirklich was auslöst und dass es nicht in eine falsche Schiene irgendwie abrutschen kann. Ist mein Empfinden, aber ich bin vielleicht auch nicht die.
Ich habe zwei gute Ideen, aber die will ich noch verkaufen an unsere Kunden, unsere Partner. Deswegen kann ich die jetzt nicht, pitchen. Aber kann ich dir gleich erzählen, wenn das Mikrofon hier aus ist.
Und was kommt nach Emotionen?
Wir haben ganz kurzer Recap. Wir haben Information, wir haben Entertainment, wir haben Emotionen. Was könnte als letztes kommen?
Inspiration.
Du bist ein Genie.
Oder?
Oder du hast unsere Slides gesehen.
Weiß ich nicht.
Beides vielleicht. Du bist ein Genie und hast unsere Slides gesehen.
Durch die Slides
bist du ein Genie geworden.
Als Inspiration, als vierter Teil.
Aber es ist doch tatsächlich auch einer der, ich glaube, der siebte, sechste oder so Grund, warum Leute Social Media nutzen.
Ja, voll. Ne? Also Inspiration ist, finde ich, am Ende auch immer eine Kombi aus den anderen Dingen. So. Mhm. Inspiration ist irgendwie Emotion, ist irgendwie Entertainment, aber es ist connected auch mit einer Information. Für mich ist bei Inspiration der Unterschied, Inspiration suggeriert für mich, dass es eine Handlung auslöst. Wenn ich mich inspiriert fühle, im Idealfall, werde ich inspiriert, etwas zu tun. Und das ist nochmal der entscheidende Unterschied. Also was klassisches Beispiel, wir haben ja jetzt auch bei zwei, drei Sachen ein Beispiel genannt. Wenn ich mich inspiriert fühle, keine Ahnung, meine Wohnung neu, ich bin ja so ein kleiner Ordnungsfreak, das wissen viele, die mich kennen. Und wenn ich irgendwie auf TikTok was sehe, womit ich meine Wohnung besser organisieren kann, so oder mein, keine Ahnung, irgendwas, organisieren, aufräumen, finde ich super. Und ich sehe viel so clean und organized Talk. Und
dann bist du ein Marie Kondo-Fan?
Ja, also ich bin jetzt kein Marie Kondo-Fan. Ich habe mal diese Netflix-Geschichte da angeschaut.
Hast du ihr Buch gelesen?
Nee.
Wird dir bestimmt gefallen.
Ja, ich ist jetzt nicht so, dass ich mich in meiner Freizeit nur damit beschäftige. oder andersrum, ist nicht so, dass ich Freizeit habe. Nein, Spaß. Was ich sagen wollte ist, man sieht Dinge, man fühlt sich dann inspiriert, etwas zu tun oder zu verändern. Und ich sehe häufig irgendwie Sachen, wo ich denke, ey, das ist voll cool, so Einrichtungs-Home-Optimization, irgendwie so, das ist so unter anderem eine Bubble, auf der ich auf TikTok bin. Und das inspiriert mich dann, Sachen zu machen, die nicht zwangsläufig mit einem Produktkauf zusammenhängen, sondern einfach, keine Ahnung, vielleicht sortiere ich meine Besteckschublade neu, weil irgendwie ich einen coolen Hack gesehen habe.
Gesundheit.
Immer dreimal.
Wirklich dreimal?
Ja, immer dreimal, sorry.
Krass.
Es liegt an dem Licht.
Ja, stimmt.
Ich bin nicht krank, also es ist immer, ja genau, wenn man nicht in die Sonne guckt.
Genau, also das inspiriert mich dann, was zu machen. Und das ist eigentlich das Coolste. Wenn Marken inspirierenden Content machen, der Handlung auslöst, die Handlung muss und soll vielleicht gar nicht mal unbedingt sein, irgendwie das Produkt zu kaufen. Das ist natürlich cool für Marken, aber es gibt auch andere Dinge, die cool sind.
Ich glaube, ein gutes Beispiel hier ist so Kochvideos, ne? Rewe macht ein Kochvideo, inspiriert dich irgendwie, das danach umzusetzen. Und ob du jetzt die Zutaten bei Penny holst oder woanders, ist erstmal egal.
Penny wäre schon das Beste.
Penny wäre natürlich das Beste.
Penny auf die Eins!
Ja. Okay, Inspiration. Spannend.
Alternativ gerne auch bei. Nee, egal. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung.
So, und dann, das ist quasi der Mehrwert. Also, Content muss Mehrwert haben über die vier Anker.
Ja.
Was sind noch Sachen, die Marken berücksichtigen sollten, um organisch abzuheben? Oder ist das der heilige Gral?
Teil der Community sein. Ist ganz häufig auch so ein Punkt. Man geht einfach an der Community vorbei. Man macht aus Markensicht Content. Bedeutet, sich in diese Community-Nischen darauf einlassen, verstehen, was da abgeht, was für Trends relevant sind, was für Themen relevant sind und die Sprache sprechen, die die Community spricht. Mhm. Und das ist nicht unbedingt, ich muss jetzt jeden TikTok-Begriff mitnehmen und super Gen Z-y kommunizieren, weil das kommt voll auf die Marke an. So, ne? Es gibt in bestimmten Subnischen, in bestimmten Kategorien Begrifflichkeiten, Themen, Trends, und ich rede jetzt nicht von irgendwie Sound-Trends oder TikTok-Trends, sondern halt Meta-Trends, die irgendwie relevant sind. Und das zu verstehen und da Teil von zu sein, ist super wichtig. Das setzt aber auch voraus, dass Marken und am Ende die Menschen, die dort arbeiten, ein Interesse daran haben, ein aufrichtiges, und sich damit beschäftigen. So.
Wie finde ich das raus als Marke? Also wie finde ich diese Meta-Trends raus?
Und was ist ein Meta-Trend? Was ist ein Meta-Trend für dich auch?
Meta-Trend sind halt Trends, die jetzt nicht irgendwie 2 Wochen relevant sind, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg irgendwie große Themen, die in der Zielgruppe relevant sind. Also Beispiel, wir machen eine Employer-Branding Kampagne für einen sehr großen Konzern, die Mitarbeiter suchen, und die suchen sehr junge Mitarbeiter, also ne, Azubis, Werkstudentinnen und so weiter und so fort, eine junge Zielgruppe. Und es kann nicht sein, dass ich ganz spitz eine sehr junge Zielgruppe will, aber ich überhaupt keine Ahnung habe, was ist gerade für diese Zielgruppe relevant. Und ein Metatrend wäre beispielsweise, ich begebe mich jetzt auf heikles Terrain, weil ich habe bei uns intern von meinem ganzen Team immer den Boomer-Spitznamen, weil ich gar nicht mehr so nah an der jungen Zielgruppe apparently dran bin. Sehe ich anders. Aber Metatrend wäre sowas wie, welche Online-Games sind gerade relevant? Irgendwie Roblox, Fortnite.
Sims,
keine Ahnung. Das ist nicht. Das hast du jetzt aus Spaß gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Das ist nicht irgendwie ein Trend, der irgendwie 2 Wochen relevant ist, sondern Roblox ist seit 2 Jahren super relevant. Aber trotzdem gibt es bei Konzernen, Marketing-Ansprechpartnern, die haben noch nie von Roblox gehört und die haben keine Ahnung, dass das irgendwie in einer jungen Zielgruppe ein Ding ist. Und diese Metatrends zu verstehen und da dann reinzugehen und zu gucken, das ist jetzt ein Beispiel, gibt ganz viele andere. Was kann man da bespielen? Das würde ich sagen, ist unter anderem ein Punkt.
Cool. Wie komme ich da ran? Also woher weiß ich von Roblox?
Teilhabe an der Community, in die Bubbles abtauchen. Natürlich im Idealfall.
Wie tauche ich in die Bubbles ab?
Mit Menschen reden. Vielleicht erstmal auch intern mit den Azubis. Vielleicht die Marketingentscheiderin lädt sich einfach mal alle Azubis ein und verbringt einfach mal einen Tag mit denen und sagt, hey.
Das ist dann mein Hands-on-Tipp. I love it. Ja, geil. Ja,
verbringt Zeit mit denen, redet mit denen, fragt, was interessiert euch, was macht ihr in eurer Freizeit, worüber redet ihr mit euren Freunden und so weiter und so fort.
Wenn ich unterbreche, aber machen wird viel zu wenig gemacht. Ist immer so, okay, ja, Social Listening, man guckt sich irgendwelche TikTok-Videos an, man guckt sich Kommentare an,
ja,
aber
guckt sich eine Opinion-Umfrage.
Ja, genau, wir machen Content dann für Menschen und qualitativ für Menschen mal zu reden, ne, und dann die Insights, die man daraus gewinnt, zu validieren, qualitativ, ne, aber finde ich einen richtig guten Punkt.
Man kann jeden Tag Marktforschung machen. Jedes Mal, wenn ich U-Bahn fahre oder an der Pennykasse anstehe, und ich sehe Leute, die irgendwie gerade für irgendein Projekt von uns Zielgruppe sind, dann
quatsch
die an.
Hast du ein Interview Mike dabei und sagst, hey.
Nee, das nicht, aber.
Ich habe einen Fragebogen hier von 120
aber
Seiten. Let's go.
Wirklich, ich frage einfach manchmal, hey, ich quatsch die an, ich spreche mit denen, was sie so machen. Gehst du zur Schule? Was machst du so? Was machst du in der Freizeit? Einfach interesting.
Gib mir ein bisschen Thaler Huhn-Vibes, muss ich sagen, dass du so Leute anquatscht und fragst, was machst du so?
Bruder.
Was guckst du so?
Okay, Teil der Community zu sein, Sprache sprechen, zu verstehen, was sie bewegt, mit Leuten sprechen, um an die Insights ranzukommen.
Ja. Gut. Würde ich sagen, ist eine
Sache. Geil, cool.
Noch ein Punkt zum Abschluss, oder sind das so die Tipps, die du hast für uns?
Jetzt gibt es natürlich noch ganz viele Punkte. Ich glaube, wie gesagt, es gibt ganz viele Punkte. Was man gerade sieht, ist auch weg von Quantität hin zu Qualität. Also wirklich geile Storytelling, längere Assets, wo man sich wirklich was bei denkt. Serial Content hat der ein oder andere bestimmt schon mal gehört. Also jetzt nicht irgendwie jedes Asset separat, sondern eine Geschichte über mehrere Assets hinweg erzählen auf Social. Das ist für organisches Wachstum unfassbar gut, weil man da natürlich Community aufbaut und auch Follower aufbaut. Ne? Ein einzelnes Asset geht vielleicht viral, aber es ist nicht mehr so, dass dir Leute dann folgen. Wir haben Assets, die machen ein paar Millionen Views und die bringen 30 Follower. Und dann gibt es Assets, die machen 100.000 Views und die bringen 30.000 Follower. Übertrieben gesagt, random numbers. Weil die halt eine Geschichte erzählen, an der ich dranbleiben möchte, Cliffhanger haben, und dann abonniere ich den Account. Also Serial Assets sind ein Ding, Quality statt Quantity, längere Videos auch auf TikTok und auf Social im Allgemeinen zu bringen. Gerade funktionieren Slideshows sehr gut. Es gibt so viele Sachen, die am Ende irgendwie relevant sind, aber die grundlegende Wahrheit ist immer, guter Content und Mehrwert liefern funktioniert, und da glaube ich sehr, sehr fest dran. Und das man braucht, glaube ich, gar nicht so sehr in diese Hacks gehen, weil es ist am Ende was, das kommt auch aus der Praxiserfahrung. Mhm. Wenn man diese grundlegende Wahrheit befolgt und sich dann ausprobiert und dann einfach, und das würde ich hier vielleicht abschließend noch sagen, das ist ein gutes Schlusswort, mit Daten arbeitet, weil ganz viele machen das halt gar nicht, ne? Die posten Sachen und sagen, naja, hat nicht funktioniert und das andere Asset hat funktioniert und dann posten die wieder irgendwas. Ich sehe das so oft auf Brand-Accounts, die haben ein Asset, was mega gut performt und machen da nichts draus. Mhm. Posten dann was ganz anderes wieder. Denke ich mir so, hä? Leute, offensichtlich kommt das gut an, macht doch bitte mehr davon. Mhm. Macht da doch ein Format draus, ne? Baut das aus. Mhm. Also grundlegende Wahrheit, Mehrwert liefern für die Audience und dann datenbasiert arbeiten, das machen, was gut funktioniert, das optimieren, was gut funktioniert und das, was nicht funktioniert, weglassen.
Data.
Ja, genau. Nein. Und sag mal, Data ist ja immer groß. Was ist denn so die ultimative KPI, die ihr euch anschaut auf TikTok?
Ja, es gibt natürlich immer eine Mischung aus vielen Dingen, aber Beibehaltungsrate ist, glaube ich, mit das Entscheidendste.
Beibehaltungsrate heißt Verweildauer, also Watchtime.
Ja, wie viele Leute bleiben auf dem Video? Man kann sich so ein Graph overlayen lassen über ein Video, wo man sieht, auf ne, eine Achse ist quasi die Zeit und die andere Achse ist, wie viele Leute schauen dieses Video. Das heißt, oben startet es immer mit 100%, weil 100% schauen die erste Millisekunde und dann geht die Kurve runter und irgendwie, je nachdem wie lang das Video ist, bleiben am Ende im Idealfall 15%, 20%, 25% übrig. So, die bis ganz zum Ende geschaut haben. Und diese Kurve ist so unfassbar hilfreich für die Optimierung, weil wir schauen die uns so im Detail an und wir sehen, hier ist ein Dip drin, da schalten Leute ab, dann gehen wir in dieses Video rein und gehen bis ins kleinste Detail und fragen uns, warum? Warum an dieser Stelle? Warum nicht 10 Sekunden später? Und du wirst immer Gründe finden. Da ist vielleicht eine Pause, da ist ein Winkel, der irgendwie nicht so cool ist, da ist der Ton nicht gut, da raschelt das Mikro, da wird, ne, ganz häufig, da wird Werbung gemacht, da wird ein Call to Action reingepackt oder ein Logo in die Kamera gehalten, whatever. Und dann versuche ich einfach zu gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Kurve
beim nächsten Mal
ein bisschen länger weit oben ist. Da wird man natürlich nie schaffen, dass alle Leute bis zum Schluss schauen, aber wenn man sich sehr intensiv damit beschäftigt, dann ist das ein extrem, extrem hilfreiches Tool.
Alrighty, ja, tausend Dank. Mies, mies spannend. Und jetzt würde ich sagen, leider mit Blick auf die Zeit müssen wir zum Abschluss kommen. 2 Fragen haben wir ja noch nach guter alter Social Media Tradition. Erstens, was ist so der heißeste Scheiß, den du kürzlich auf Social gesehen hast?
Boah, da muss ich mich jetzt outen, obwohl ich in diesem Bereich arbeite. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, das auch mal zu sagen. Ich privat verbringe gar nicht so unfassbar viel Zeit auf Social. Ich versuche das sehr stark zu limitieren, weil natürlich ich habe da auch keinen uneingeschränkt positiven Blick auf Social Media. Ich finde, man muss da auch ganz klar sagen, Social Media hat viele Nachteile, Suchtpotenzial und ich bin kein Freund davon, dass junge Leute teilweise, ich weiß nicht, kennt ihr diese Hochrechnung, wie viel Zeit man in seinem Leben auf Social Media Plattformen hat? Ey, mir wird wirklich schaurig, wenn ich sehe, dass der Durchschnittsuser in seinem Leben irgendwie 12 Jahre auf Social Media verbringt. Ah. Denke ich mir so, boah, Leute. Das
wie viel verbringst du so durchschnittlich auf Social?
Phasenweise, würde ich sagen, ganz häufig fast gar nichts. Also ich habe die Apps einfach deinstalliert, ich lösche die, krass, ich verbringe da keine Zeit drauf. Und dann, weil man muss natürlich, wenn man darin arbeitet, sich auch irgendwie ein bisschen damit beschäftigen und manchmal macht es mir auch Spaß. Also es macht mir Spaß, Punkt. Dann lade ich sie runter, dann verbringe ich auch eine Zeit lang mehr Zeit da drauf. Dann habe ich irgendwie 2 Stunden Bildschirmzeit am Tag für eine Weile, eine Woche oder so und dann deinstalliere ich die App wieder.
Und okay, interessant, aber wie stellst du sicher, dass du up-to-date bist, was so Trends angeht und so? Also wir haben über Tale Wung gesprochen, wir haben über Haktur gesprochen, wie?
Bin ich nicht. Okay. Weil ich bin jetzt nicht der Kreative bei uns und deswegen muss ich das vielleicht auch gar nicht sein, ne? Also wir haben super viele Leute im Team, die da super tief drin sind und die da Bescheid wissen und natürlich versuche ich im Großen und Ganzen up-to-date zu sein. Ich bleibe ein Stück weit auch up-to-date, weil wir so Trend-Channels auf Slack haben, wo Sachen reingeschickt werden. Die schaue ich mir dann schon an und ne, wie gesagt, immer mal wieder lade ich es mir runter. Jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche war ich im Urlaub. Da hatte ich zwar kein Netz, weil ich in Schweden in der Wildnis war, da habe ich auch nicht viel konsumiert, aber die 2 Tage, die ich dann noch in Stockholm war, da habe ich dann schon auch mal viel durch TikTok, Instagram gescrollt. Da kriege ich dann wieder Sachen mit, aber ich muss dann wirklich so aufholen, was ist in den letzten Monaten passiert. Und ansonsten bin ich nicht so.
Hast du jetzt gerade das Corn-Video?
Nee,
Corn.
so schlimm ist nicht. So schlimm ist nicht. Aber deswegen, ne, was ich sagen wollte, kriege ich nicht, gar nicht so unbedingt alles mit. Aber ich glaube, es gibt viele Marken, die gerade sehr, sehr coolen Stuff machen. Und ich finde es cool in meinem Empfinden, dass auch gerade viel Innovation irgendwie da ist, viele, viele coole Sachen, die auf Social stattfinden.
Nice. Sehr gut.
Letzte Frage, wer soll nach dir auf diesem grünen Stuhl sitzen?
Das ist natürlich eine große Ehre, die uns geteilt wird. Deshalb auch an der Stelle vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, es gibt ganz viele tolle Menschen, die es verdient hätten, auf diesem Stuhl zu sitzen. Ich kann euch eine Liste schicken.
Ja.
Gerne, mache ich gerne. Was ich cool fände, ich weiß nicht, wie viel ihr schon auch mit Creatoren gesprochen habt.
Noch gar nicht.
Es kommen jetzt ein paar.
Drop the name.
Aber bis jetzt, glaube ich, noch niemand. Ja.
Nee. Also ich habe einen Freund, der Creator, also ich habe viele Creator-Freunde, aber ich habe einen im Kopf, der Marius Fuchs.
Ja. Yeah.
Tech-Creator, recht großer. Und ich finde es super spannend, wie der Content und Storytelling denkt. Das ist ein sehr, sehr smarter Typ. Und auch jetzt nicht so die, sag ich mal, klassische Creator-Bubble, sondern auch ein bisschen nischigeres Thema. Und macht sehr, sehr Spaß, sich mit dem zu unterhalten. Deswegen, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, da ist viel Mehrwert auch.
Marius, we're coming for you.
Ja.
Super gut.
Super. Hey, tausend Dank. Guter Input.
This is the end. Danke für die Zeit.
This is the end. Danke für deine Zeit.
Danke euch. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß
gemacht. Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss.
So, das war's mit Folge 22. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne euer Feedback. Teilt es mit euren Freunden und Freundinnen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und liebe, liebe Grüße.